In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Und zwar umsonst!
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 20. Februar 2025 durch Konrad. Die Themen: Sicherungsverwahrung für Drogenabhängigen, ein Prozess ohne Gewinner. Streit um AfD-Stand auf der Didakta und gewerkschaftlichen Protest. Die Gäubahn. Stuttgart soll wegen Stuttgart 21 auf Jahre von Zürich abgehängt werden.
Vor fast 7 Monaten gab es unweit von Freiburg einen Überfall auf ein Sonnenstudio. Wenige Stunden danach wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Peter Müller, wir haben seinen Namen geändert, wird beschuldigt, in Denzlingen im Juli 2024 ein Sonnenstudio überfallen zu haben. Er ist Mitte 60, seit Jahrzehnten Drogenkonsument und die meiste Zeit seines Lebens hat er in totalen Institutionen verbracht. Davon ein ganzes Jahrzehnt in Sicherungsverwahrung wegen schweren Raubes. Nach manchen Anläufen zuvor versuchte er nach seiner Freilassung 2019 im Freiburger Raum Fuß zu fassen. Weiterhin mit Methadon wegen seiner Drogenabhängigkeit substituiert, versorgte er sich regelmäßig auf dem Stühlinger Kirchplatz mit illegalisierten Drogen, darunter auch Speed und Kokain. In einem 3-tägigen Prozess versuchte das Landgericht Freiburg unter Vorsitz von Richter Schöpstau die Ereignisse in Denzlingen aufzuklären. Es gab einiges an Ungewöhnlichkeiten in dem Verfahren. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass Peter Müller das Sonnenstudio betreten hatte, um dort Geld zu rauben für die Bezahlung von Drogen. Aber unstreitig war der Angeklagte noch im Besitz mehrerer 100 Euro und auch einer ausreichenden Menge an Drogen. Zudem hatte der psychiatrische Sachverständige in dem Verfahren den Angeklagten nicht erneut begutachtet, sondern auf Vorgutachten und eine Untersuchung des Angeklagten in einem weiteren Verfahren Bezug genommen. Auch das Alter des Angeklagten, so der Richter, sei ungewöhnlich, denn selten habe man es mit Menschen von über 60 zu tun, die einen Raubüberfall begingen. Was war im Juli 2024 geschehen? Peter Müller soll sich vermutlich erst in einem Sonnenstudio gesonnt haben, um danach zurückzukehren und unter Drohung mit einem Messer Geld zu fordern. Die anwesende Putzkraft, die er bedrohte, sei völlig verängstigt gewesen. Er habe die Dame in eine Toilette eingesperrt und ihr auch mit dem Einsatz einer Schusswaffe gedroht. Allerdings hatte es sich dabei um eine Spielzeugpistole gehandelt. In Angst und Panik flüchtete die Mitarbeiterin aus dem Toilettenfenster. Sie sprang über 2 Meter in die Tiefe und zog sich dabei einen komplizierten Bruch des Sprunggelenks zu. Noch heute, so Richter Schöpstau, leide sie psychisch und körperlich an den Folgen des Überfalls. Die Erzählung von Peter Müller ist anders nuanciert. Ja, er sei nach dem Sonnen wieder zurückgekommen, aber er habe dort seinen Schlüssel vergessen gehabt und wolle diesen suchen. Eine nachvollziehbare Erklärung, weshalb er dann mit dem Messer drohte, konnte er nicht geben. Nach Ansicht des Gerichts bagatellisiere er das Geschehene. Allerdings gehe man von einer Spontantat aus und nicht von Beschaffungskriminalität, wie es noch die Staatsanwaltschaft meinte. Angesichts der Vorstrafen und der vielen Zeiten in Haft müsse man in diesem Fall zusätzlich und zwingend zu den 7 Jahren Haft für den besonders schweren Fall des Raubes und die Körperverletzung zwingend Sicherungsverwahrung anordnen. Die Sicherungsverwahrung wurde vor über 90 Jahren von den Nationalsozialisten eingeführt und ermöglicht seitdem dem Staat, Menschen, die für gefährlich beurteilt werden, auch nach Ende des Strafvollzugs weiter zu inhaftieren. Dazu meint Rechtsanwalt Wennekers, der den Angeklagten anwaltlich vertritt, im Anschluss an die Urteilsverkündung:
Das ist Sicherungsverwahrung eben hier auch in einem eher im Betäubungsmittelzusammenhang angesiedelten Verfahren. Mein Mandant war zur Tatbegehung auch in hohem Maße intoxikiert, wenn auch nicht in dem Maße, dass es zur Aufhebung oder Einschränkung seiner Schuldfähigkeit laut Gutachter reichen sollte. Gelegen sind, solche Straftaten auch mit dem Instrument der Sicherungsverwahrung zu belegen, finde ich äußerst problematisch.
Wenn aber Peter Müller schon so lange und so schwer drogenabhängig ist, wie in dem Prozess herausgearbeitet wurde, weshalb wurde dann nicht eine Einweisung in eine Entziehungsanstalt angeordnet? Dazu der Freiburger Anwalt Wennekers:
Einfach deswegen, weil er nach der Gesetzesänderung, die das sehr eingeschränkt hat, trotz seines massiven Suchtproblems noch zu gut mit seinem Leben klarkam. Er war in der Lage zu arbeiten, hat sich in seinem Wohnumfeld mit den Leuten gut verstanden und ist da auch Verpflichtungen nachgekommen. Und das reichte dann dem Gutachter bereits zu sagen, die Voraussetzungen des Paragraphen 64 liegen nicht vor. Und aber auch tatsächlich im Einklang mit dem neuen Gesetz, wo nachdem die 64er Einrichtungen sehr überfüllt waren, man jetzt eine doch sehr, sehr starke Einschränkung der Möglichkeiten, dort hineinzukommen, vorgenommen hat. Also eigentlich nur die Leute, die gar nicht mehr klarkommen aufgrund ihres Drogenkonsums, haben da noch Chancen, dort aufgenommen zu werden.
Ungewöhnlich war hier auch noch, dass
aufgrund der Regelung bei der Sicherungsverwahrung zur sogenannten Rückfallverjährung ihm auch noch jetzt bei der Prognose und bei dem Blick darauf, wie man ihn beurteilen muss, noch Straftaten selbst aus den späten 80er Jahren dabei noch Berücksichtigung fanden.
Der Vorsitzende Richter betonte, es sei dem Gericht klar, dass das Urteil bedeuten wird, dass damit für Peter Müller ein Leben in Freiheit nahezu verunmöglicht wird. Von Therapien seien keine Erfolge zu erwarten. Wie bewertet der Verteidiger das Urteil des Landgerichts?
Das ist so und das ist jetzt wirklich für meinen Mandanten ein schwieriges Ergebnis. Aber wir kämpfen weiter und schauen, was sich noch machen lässt.
Abschließend meinte Rechtsanwalt Jan-Georg Wennekers auf die Frage, wie er allgemein auf die Anordnungspraxis zur Sicherungsverwahrung blickt.
Ich glaube, dass es insgesamt deutlich zu ausgeweitet ist und dass es zu schwer gemacht wird, eben doch durch vorgeschaltete Therapieversuche, zwischengeschaltete Therapieversuche, so eine Prognose, die dann so ganz früh gemacht werden soll, also jetzt über jemanden zu sagen, das wird noch in 10 Jahren so sein, das wird noch in 15 Jahren so sein. Finde ich eine sehr, sehr schwierige Vorgehensweise.
Ja, was war da am Mittwochabend los, als die Geschäftsführung der Didakta der Messe Stuttgart zum Verdi-Stand kam, aus Ihrer Sicht?
Ja, es kam eine relativ große Delegation tatsächlich von der Messe Stuttgart selber, dem Geschäftsführer, die Polizei und die Feuerwehr bei uns am Stand vorbei, was schon eine beeindruckende Delegation war. Und es war ja der Mittwochabend, das heißt an 2 Tagen vorher, also am Dienstag und am Mittwochmittag, hatten bereits kreative Protestaktionen stattgefunden. Zivilgesellschaftlicher Widerstand hatte sich formiert, nachdem es nicht gelungen war, im Vorfeld den Auftritt der AfD auf der Messe noch zu verhindern, was aus unserer Sicht zwingend gewesen wäre, zumal es auch das Thema der Messe ja konterkariert, wo es um Demokratiebildung und gerade eben um Vielfalt und Akzeptanz aller Menschen in dieser Gesellschaft geht. Das sehen wir bei der AfD nicht repräsentiert und finden auch im Jahr des Bundestagswahlkampfs sozusagen oder der Bundestagswahl, wo jetzt alle auch im Wahlkampfmodus sind, mehr als unangemessen, Parteien zum Selbstzweck hier auftreten zu lassen. Klar brauchen wir gute Rahmenbedingungen, die durch die Politik ermöglicht werden für gute Bildungsbedingungen in Kita und Schule und im Bildungssystem insgesamt. Aber dazu bedarf es keiner eigenen Parteistände, sondern dazu bedarf es interessierter Politiker, die allen ermöglichen, an Bildung teilhaben zu können und gut miteinander in der Gesellschaft leben zu können. Und das wird konterkariert und jetzt überlagert davon, dass Einzelparteien sozusagen hier eigene Stände haben, statt sich auch die Positionen der Messeteilnehmerinnen anzuhören, was für gute Bildung an Rahmenbedingungen notwendig wären und die sie auf den Weg bringen könnten.
Und was wurde denn jetzt gefordert am Mittwochabend von der Messeleitung?
Ja, also die Situation ist jetzt natürlich entstanden, dass am Dienstag und Mittwoch sich Menschen um die Mittagszeit versammelt haben. Wir haben gemeinsam gesungen, haben die Mehrheit repräsentiert und es war dann eben so, dass von Dienstag auf Mittwoch schon auch nochmal mehr Menschen an den Stand kamen, aber auch so ein normaler Messeverlauf, dass die Besucherzahlen zunehmen. Und jetzt ist natürlich auch in gewisser Weise ein Risiko an der Sicherheit entstanden, weil natürlich, wenn viele Menschen auch Wege versperren oder auch Fluchtwege verstellen, dann ist das natürlich für die Betreiber ein Problem. Das verstehen wir auch. Und wir verstehen es auch für die Kollegen der Polizei und der Feuerwehr, die für die Sicherheit verantwortlich sind. Man hätte das ja aber von vornherein auch vermeiden können, wenn zu erwarten ist, dass zivilgesellschaftlicher Widerstand sich formiert, dass man einfach sagt, das ist uns auch ein zu hohes Sicherheitsrisiko. Wir lassen diese Stände gar nicht erst zu, wenn abzusehen ist, dass es eventuell aufgrund des Protests der ja auch ein Grundrecht ist, sich zusammenzuschließen und für eigene Positionen wie zum Beispiel den Erhalt der Demokratie oder die Stärkung der Demokratie sich zu versammeln, dass das Versammlungsrecht jetzt sozusagen damit unterbunden werden soll, das finden wir nicht gut. Wir hätten uns eben vorgestellt, dass der Rahmen gar nicht erst entstanden wäre, in dem wir jetzt sind, und finden es vor dem Hintergrund wirklich ungeheuerlich auch, dass jetzt der Widerstand da sozusagen auch klein gehalten werden soll, weil das ist natürlich eine Sache, die auch nicht richtig wäre, wenn wir das jetzt einfach so weiterlaufen lassen würden.
Ich hatte die Messe auch um eine Stellungnahme gebeten. Dort hieß es dann, gemäß den Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung müssen Flucht- und Rettungswege jederzeit freigehalten werden. Deshalb wurde im Rahmen eines persönlichen Gesprächs darauf hingewiesen, die Protestfläche großzügiger zu verteilen, um die Sicherheit aller Beteiligten einschließlich der protestierenden Gruppe zu gewährleisten. Alles nur ein Missverständnis oder gab es wirklich auch die Äußerung, es sollen dafür gesorgt werden, dass weniger Protestierende kommen?
Naja, es ist ja so, wenn weniger da sind, dann ist die Gefahr natürlich, dass Fluchtwege verstellt sind, geringer. Das lässt sich bei einer gewissen Größe dann auch nicht mehr vermeiden. Was wir natürlich einvernehmlich und auch wirklich ja in einem freundlichen Miteinander besprochen haben, war dann tatsächlich, natürlich halten wir die Fluchtwege zum Beispiel von Bannern, die wir zum Teil dabei haben, frei. Wir stellen uns so, dass Wege frei sind, dass wir da nichts versperren. Aber wir können natürlich nicht beeinflussen, wer sich in welcher Menge sozusagen die Menschen sich an diesen Protestaktionen beteiligen. Da haben wir auch nicht den Einfluss drauf. Also das war sozusagen die Frage, ob wir da Einfluss drauf haben. Und selbst wenn wir ihn hätten, fänden wir es schwierig, sozusagen Leuten zu sagen, geht da lieber nicht hin, weil es könnten aus Sicherheitsgründen zu viele dort werden. So. Sondern jetzt ergibt sich eben die Situation, dass die Sicherheitskräfte dafür sorgen müssen, dass es eben zu keiner Gefährdung kommt. Das tut uns auch für unsere Kollegen leid. Die sind ja unsere Kollegen auch von der Feuerwehr und der Polizei. Aber das ist jetzt einfach gerade die Situation. Und natürlich wäre es für die Sicherheitslage und unsere Kollegen auch einfacher, es wären weniger Leute da. Aber aus beschriebenen Gründen können wir sozusagen auch jetzt nicht dazu aufrufen, da nicht mehr hinzugehen oder weniger Leute zu schicken. Genau.
Die Didakta geht noch bis morgen. Wie wird es jetzt auch rund um das Thema AfD-Stand dort weitergehen?
Naja, wir beteiligen uns sozusagen nach wie vor an den kreativen Protesten. Die sind jetzt jeden Mittag angesagt. Was zusätzlich noch passiert, kann ich gar nicht sagen. Ich kriege immer nur im Nachgang mit, ach, da war noch mal was vor dem Messegelände. Dann, dass kleinere Gruppierungen auch zu anderen Uhrzeiten dort auftauchen. Das gehe ich auch davon aus, wird heute und morgen wahrscheinlich noch so weitergehen. Vielleicht auch morgen noch mal ein bisschen mehr, weil ja morgen der freie Tag ist für alle. Wo viele vielleicht sich auch noch mal überlegen, zur Didakta zu kommen am Samstag. Ja, und diese Mittagspausenaktionen laufen auf jeden Fall weiter. Ich denke, es ist auch wichtig, um Flagge zu zeigen. Ansonsten sollte man, denke ich, auch nicht allzu viel Aufmerksamkeit dann doch auch geben und Podium, weil das natürlich auch immer wieder eine Möglichkeit bietet, AfD-Position dann auch noch mal zu transportieren. Und das ist jetzt auch nicht das, was wir erreichen wollen. Wir können das aber auch nicht gewähren lassen und zeigen auf jeden Fall unseren Protest und auch den Widerstand, also die da sind. Genau. Und dann läuft es aber geordnet ab, ne? Also keine Sorge, man kommt in so einem Zug dahin, man stellt sich hin, man sagt ganz klar sozusagen, dass es eben kein Recht darauf gibt, mit solchen Positionen, wie sie die AfD vertritt, an die Öffentlichkeit zu gehen. Das halten wir wirklich für schwierig, weil es eben genau den demokratischen und Vielfaltsgedanken konterkariert. Und dementsprechend, denke ich, wird der Protest anhalten, auch bis morgen. Und dann werden wir sehen, wie das dann auf der großen politischen Bühne auch weitergeht. Aber unwidersprochen wird es nicht bleiben.
Dann abschließend, welche Schlüsse sollten aus der diesjährigen Didakta gezogen werden?
Naja, es gibt ja sogenannte Teilnahmebedingungen und auch die AGBs, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn man hier sozusagen als Aussteller oder Veranstalter eine Messe eben ausrichtet oder eben einen Messestand macht, da wäre natürlich Nachsteuerungsbedarf unter Umständen. Und es gibt auch einen Ausstellerausschuss, der sozusagen jeden Antrag auf einen Stand hier zu prüfen hat. Und da wäre schon die Frage, nach welchen Kriterien dieser Ausstellerausschuss entscheidet. Wie der besetzt ist, wäre die Frage auch, wer entscheidet mit. Und dann dort eben auch Regelungen zu treffen, dass nach Inhalten nochmal genauer geschaut wird und B, auch welche Gefahr von einem bestimmten Aussteller vielleicht ausgeht, weil dann eben Protest sich regt oder weil der Aussteller selber an sich nicht vertretbar ist, hier eine Plattform geboten zu bekommen. Und da kann man nachsteuern, weil ja jetzt die Argumentation ist, es gibt rechtliche Hindernisse, die das sozusagen verunmöglichen, die AfD hier auszuschließen. Da denke ich, gibt es Nachsteuerungsbedarf und auch Möglichkeiten, da einfach die Zulassungsbedingungen nochmal anzupassen.
Das sagt Nancy Hehl von der Gewerkschaft Verdi vor Ort auf der Didakta. Wir haben mit ihr nochmal gesprochen über den weiteren Umgang von der Didakta mit einem dortigen AfD-Stand und über den Umgang mit dem Protest gegen diesen Stand.
Die Didakta fand in Stuttgart vom 11. bis 15. Februar statt. Stuttgart 21 ist wieder mal Thema, das heißt genauer gesagt, es tut sich immer wieder mal ein bisschen was. Und ein bisschen was, das ist jetzt mit Hans-Jörg Jäckel zu klären. Er ist vom Aktionskomitee Stuttgart 21, oder genauer gesagt, eigentlich nicht vom Aktionskomitee, sondern vom Gäubahn-Komitee Stuttgart. Bin ich da richtig?
Jawohl, das ist richtig. Das Gäubahn-Komitee Stuttgart ist ein Zusammenschluss von Verkehrs- und Umweltverbünden und anderen Initiativen, die sich entschlossen haben, gemeinsam dafür zu streiten, dass wir auch von Stuttgart direkt zum Bodensee kommen.
Das heißt, das hängt aber trotzdem mit Stuttgart 21 zusammen. Deshalb ist es nicht so unrecht, wenn ich vorhin auch hier das Aktionskomitee Stuttgart 21 erwähnt habe.
Ja, das hängt damit zusammen, weil man im Zusammenhang mit Stuttgart 21 die S-Bahn über die neue Station Mittnachtstraße führen will. Und dafür wäre angeblich eine Unterbrechung der Gäubahn notwendig, was wir vehement bestreiten und nicht bloß bestreiten, sondern auch ein entsprechendes Gutachten durch Professor Honecker, einen ausgewiesenen Eisenbahnexperten, jetzt im Ruhestand, er hat in Karlsruhe gelehrt, das bestätigt haben, dass die Unterbrechung nicht notwendig ist.
Jetzt mal für so einen Laien, beziehungsweise für jemanden, der in Freiburg sitzt, was für eine Bedeutung hat denn diese Gäubahn? Da wird immer was von einer Panoramastrecke geredet. Panoramastrecke hört sich mal ganz nett an, aber Panoramastrecke, ist das irgendwie toll oder hat es eine andere Bedeutung, außer dass man da rausschauen kann?
Ja, es ist die direkte Verbindung von Stuttgart in den Süden zum Bodensee, westlichen Bodensee. Vor 150 Jahren hatte man zunächst die Eisenbahnen durch das Neckartal und über den Schwarzwald Walderstadt gebaut, also weit im Osten und weit im Westen drumherum. Und dann gab es durchaus auch Auseinandersetzungen um diese direkte Verbindung in den Süden von Stuttgart-Talkessel an den Hängen hinauf über Böblingen-Horb an den Bodensee zu bauen oder Freudenstadt auch mit. Und dieses erste Stück, die ersten 10 Kilometer, wenn sich die Strecke am Hang hinaufwindet, ziemlich steil, dort hat man fantastische Aussichten auf den Stuttgarter Kessel und daher der Name Panoramabahn für die ersten 10 oder 12 Kilometer von Stuttgart Hauptbahnhof hinauf bis nach Vaihingen und dann geht es über die Ebenen des Gois und Neckar in Richtung Bodensee.
Also im Grunde genommen ist es keine Panoramabahn, sondern das ist nur weitestgehend zufällig, sondern es ist die direkte Anbindung von Stuttgart über den Bodensee nach Zürich.
Genau. Und zwischen Stuttgart und dem Bodensee gibt es natürlich auch noch die Neckartal, beginnenden Schwarzwald, Rottweil oben, Tuttlingen, Donautal. Also da sind schon noch eine ganze Menge Menschen, man sagt überschlaglich 1,5 Millionen wohnen in dem Einzugsgebiet südlich von Stuttgart, was durch diese Bahn erschlossen wird.
Beim Bau von Stuttgart 21 ist praktischerweise hier auch beschlossen worden, nicht nur den Bahnhof tiefer zu legen, sondern diese Gäubahn vom Bahnhof abzuhängen. Das ist doch wohl auch wieder richtig.
Also eigentlich hat das Projekt Stuttgart 21 neben der Tieferlegung des Bahnhofs explizit die neue Anbindung der Gäubahn an diesen Tiefbahnhof zum Inhalt. Aber diese Sache hat man sehr stiefmütterlich behandelt. Das ging schon 2012, war es glaube ich, mit einem Filterdialog los, wo man über Alternativen und Möglichkeiten gesprochen hat. Und das mehrheitliche Ergebnis war, lasst die Gäubahn dort, wo sie heute fährt. Da war man nicht zufrieden, man wollte über den Flughafen fahren. Und man hat immer alle Schwierigkeiten vor sich hergeschoben. Es gab ein drittes Gleis für die Gäubahn am Flughafen. Und inzwischen gibt es dann Planungen, einen ganz neuen Tunnel zu graben oder zu bohren, besser gesagt. Den längsten Eisenbahntunnel innerhalb Deutschlands würde das geben, mit mehr als 11 Kilometern, doppelte Röhre. Und diese Planungen sind aber im Gegensatz zu den auch verzögerten, aber nicht so schlimm verzögerten Baumaßnahmen von Stuttgart 21 nur halbherzig betrieben worden und stehen jetzt halt in einem Zustand da, wo die Planfeststellung nicht erfolgt ist, geschweige denn die Finanzierung und der Baubeginn. Also das wird sich noch viele, viele Jahre hinausziehen, wenn es denn überhaupt kommt. Aber das Projekt Stuttgart 21 beinhaltete immer die Anbindung der Gäubahn an den neuen Hauptbahnhof.
Aber zwischenzeitlich mal kurzfristig eine Abhängung von der ganzen Geschichte.
Genau. Man hatte eigentlich, wo man gedacht hat, dass alle Abschnitte, es gibt ja insgesamt 8 Planfeststellungsabschnitte, 2 davon A, B, die hat man dann noch geteilt, das sind genau die kritischen und einer davon ist die Gäubahnanbindung, wo man davon ausgegangen war, dass alles praktisch gleichzeitig fertig werden muss. Ich meine, die Zuführung zum Tiefbahnhof, die müssen gleichzeitig fertig werden oder gestaffelt fertig werden mit dem Bahnhof. Man kann nicht den Bahnhof in Betrieb nehmen ohne die Zuführungen und umgedreht. Aber dort war in den Planfeststellungsunterlagen enthalten, dass man mindestens 4 Monate, bevor alles in Betrieb geht, die Gäubahn unterbrechen kann oder unterbrechen muss angeblich und dann aber mit nach diesen 4 Monaten eine neue Führung über den Flughafen zur Verfügung stehen würde. Aber von 4 Monaten sind wir weit entfernt. Die Bahn berichtet was von 2032. Aber das ist nur ein sehr, sehr optimistisches Szenario, was wir bei den Planungen, die bisher in Stuttgart 21 vorgelegen haben und die Erfahrungen also sehr, sehr risikoreich sehen muss. Aber es war, wie Sie richtig sagen, diese 4 Monate, halbes Jahr, das war die Unterbrechungszeit, die vorgesehen war. Und dann hätte wieder alles angebunden sein sollen.
Mit anderen Worten, 32, das ist noch ein bisschen hin. Allerdings hat sich ja immer auch noch diese Fertigstellung von Stuttgart 21 nach hinten rausgezögert. Sprich, das kann sich dann auch noch wieder, meine ich ironisch, etwas annähern an die ganze Sache.
Ich glaube nicht, dass sich mit der Verzögerung von Stuttgart 21 dann die Diskrepanz zu 32 nur verringern wird. Und die Situation ist ja die, dass eigentlich auch, so wie Sie sagten, der Stuttgarter Hauptbahnhof wahrscheinlich erst später vollständig den Betrieb vom Kopfbahnhof übernehmen kann. Und dann vorher die Gäubahn zu kappen, obwohl dahinter noch ein intakter Kopfbahnhof mehrere Jahre in Betrieb sein wird, das ist ja schon fast ein Schildbürgerstreich. Oder es ist einer.
Und gegen den Schildbürgerstreich gehen Sie vor? Unter anderem im Gemeinderat, das heißt von Stuttgart und natürlich auch vor Gericht. Was passiert jetzt da?
Also im Stuttgarter Gemeinderat ist die Stimmung oder die Mehrheitsverhältnisse sind klar für Stuttgart 21. Das ist ja auch unbestritten. Das ist eine Entscheidung, die auch für Stuttgart mit großen Perspektiven städtebaulich verbunden ist. Das brauchen wir jetzt hier nicht in dem Kontext zu diskutieren. Aber es gibt durchaus Bewegung, was diese Gäubahnkappung anbetrifft, weil die ist geplant für den April 2026. Und im Sommer des Jahres 2026 soll die S-Bahn an die neue Station Mittnachtstraße angebunden werden. Und beides ist nach den jetzigen Planungen gleichzeitig im Sommer 2026 vorgesehen, Mai bis September. Und diese doppelte Unterbrechung, also sowohl die Stammstrecke der S-Bahn in Stuttgart ist gekappt, als auch oder unterbrochen, als auch die Gäubahn, die als wesentliches Störfallkonzept in den letzten Jahren immer die Verbindung vom Stuttgarter Zentrum hinauf auf die Filterebene nach Stuttgart-Vaihingen dargestellt hat. Und dort gibt es durchaus Mehrheiten im Gemeinderat, Grüne, CDU, Freie Wähler, die sich gegen diese doppelte Unterbrechung im Sommer 26 aussprechen und die Kappung der Gäubahn nach hinten verschieben wollen. Aber diese Sachen sind jetzt erstmal nur eine parlamentarische Initiative, eine Willenserklärung. Die muss sich dann auch noch in Abstimmung mit den anderen Projektpartnern durchsetzen.
Aber Sie selbst glauben nicht so ganz an den Erfolg dieser sogenannten Abstimmung. Weil ich meine, die Basis wollte ja die Gäubahn-Anbindung beibehalten, aber da kam praktisch diese Presseerklärung heraus, dass man dagegen heftig protestiert.
Ja, es gab natürlich auch jetzt von der Fraktion Linke SES eine Erklärung, die Gäubahn darf nicht 7 Jahre, das ist halt dieser Zeitraum bis 2032, abgehängt werden, so dass man sagt, die 7 Jahre nicht unterbrechen. Aber die Mehrheit im Gemeinderat hat einen anderen Antrag befürwortet, mehrheitlich mit sehr großer Mehrheit, also auch mit Zustimmung Linke SES, die diese 7 Jahre haben wollten, keine Kappung, dass man jetzt sagt, es gibt erstmal 4 Monate im Sommer 2026, wo große Mehrheit besteht, dort soll die Gäubahn noch nicht gekappt werden. Und was danach passiert, da hat man erst noch ein bisschen Zeit gewonnen. Also da gibt es sicherlich auch wieder sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Andererseits ist eigentlich die S-Bahn-Umlegung zur neuen Station Mittnachstraße der Grund, warum die Gäubahn angeblich, sage ich ganz bewusst, gekappt werden soll. Und wenn dieser Grund vorbei ist, weil die S-Bahn umgelegt ist, dann ist es ja wirklich eine absichtliche Zerstörung, klingt hart, aber so ist es, eine absichtliche Abtrennung der Gäubahn vom Hauptbahnhof ohne einen betrieblichen oder baulichen Grund.
Und dann könnte man praktisch wieder die Gäubahn über die alte Trasse laufen lassen.
Die könnte unverändert über diese alte Trasse weiterlaufen, so wie im Sommer 2026 könnte sie auch länger noch, bis der Hauptbahnhof irgendwann mal außer Betrieb geht, weil der Tiefbahnhof alles übernehmen kann. So lange könnte die Gäubahn noch in den Hauptbahnhof einfahren.
Politisch scheint da momentan wenig zu laufen, wobei ich allerdings gehört habe, dass hier auf der Bahnstrecke, es ist ja nicht nur ein Stuttgarter Problem, sondern auch ein Zürcher Problem oder genauer gesagt der ganzen Menschen, die dazwischen wohnen, wenn die Gäubahn hier längere Zeit, und es sind ja jetzt hier mehrere Jahre, abgeschnitten ist vom Bahnhof in Stuttgart. Die gehen da zum Teil auf die Barrikaden.
Ja, also da gibt es, so wie wir in Stuttgart das Gäubahnkomitee haben, gibt es ein ganzes Landesbündnis pro Gäubahn, was sich für den Erhalt der umsteigefreien Verbindung in den Stuttgarter Hauptbahnhof einsetzt. Da gibt es Gruppeninitiativen in Konstanz, in Singen, in Tuttlingen, in Rottweil, Schulz und Horb auch noch mit. Und selbst die Bürgermeister entlang dieser Gäubahn, die sind fast alle CDU-Mitglieder, aber auch in Böblingen der Dr. Belz. Diese Bürgermeister wenden sich immer wieder ans Verkehrsministerium, bekommen dann eine Antwort, dass das Ministerium sich für eine nur minimal nötige Unterbrechung einsetzt. Aber jedes Mal bei der nächsten Variante wird die Unterbrechung länger. Am Anfang waren es diese 4 bis 6 Monate. Dann waren es mit der Rohrer Kurve und dem dritten Gleis am Flughafen 2 oder 3 Jahre. Jetzt sind wir bei diesen 7 Jahren. Aber die Bürgermeister und die Kommunen haben das auch gerichtlich prüfen lassen, ob sie klageberechtigt sind gegenüber der Deutschen Bahn bzw. dem Eisenbahnbundesamt, was die Aufsicht führt. Aber das klare Gutachten von Professor Hermes sagt eindeutig, das gehört nicht zu den kommunalen Aufgaben der Städte. Sie sind nicht klageberechtigt.
So Dr. Hans-Jörg Jäckel vom Gäubahnkomitee Stuttgart. Ich danke mal für dieses Gespräch. Juristischer Stand. Die Klagen gegen die Ausdehnung der Kappung der Gäubahn auf Jahre sind vor dem Verwaltungsgericht in Stuttgart gescheitert. Die Deutsche Umwelthilfe e.V. und der Landesnaturschutzverband e.V. gehen aber mit guten Chancen in zweiter Instanz nach Mannheim vor den Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg. Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 20. Februar 2025 durch Konrad.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.